Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 29, 30 und 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Wir haben uns vor 14 Tagen mit Johannes dem Täufer befasst, mit seinem Selbstzeugnis, das heißt mit dem, was er von sich selbst sagte. Johannes bezeugte, dass er nicht der Christus sei, der Messias, sondern eine Stimme eines Predigers in der Wüste ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Johannes der Täufer war eine geisterfüllte Persönlichkeit. Es waren zwei Themen, zu denen ihn der Heilige Geist in der Verkündigung drängte. Zu einem rief er die Menschen zur Buße auf, zur Sinnesänderung, zur Umkehr. Und zum anderen rückte er den Messias in das Blickfeld der Leute. Es ging ihm also in keinster Weise darum, die Menschen auf sich selbst zu fixieren. Er sagt, er, nämlich der Messias, Jesus Christus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das war das Motto seines Lebens. Er bezeichnete sich selbst als Freund des Bräutigams, der die Aufgabe hatte, dem Bräutigam die Braut zuzuführen. Er selbst war nicht der Bräutigam. Auch unser großes Thema, das uns immer wieder bewegt, lautet Jesus Christus. Pastor Wilhelm Busch erzählt, dass er einmal eine Begegnung gehabt habe mit einigen Arbeitern, und dann hörte er, wie einer zum anderen sagte: Ja, der Pastor Busch, der ist ja so ganz in Ordnung, nur er hat einen Tick. Er spricht immer nur von Jesus. Also das wollen wir uns gerne gefallen lassen, wenn Leute so über uns denken. Jesus ist die Hauptsache in unserem Leben. Von ihm sprechen wir ganz besonders gerne. Er ist das große Thema im Evangelium, nichts anderes. Und die entscheidende Frage lautet nicht, wie stehe ich zu Gott oder wie stehst du zu Gott, sondern die entscheidende Frage ist, wie stehst du zu Jesus Christus. Man spricht ja heute immer wieder gerne ganz allgemein von Gott. Neulich hatte ich noch eine Begegnung mit jemandem, der durchaus gläubig ist, aber der Name Jesus fiel in unserem Gespräch nicht. Es war nur von Gott die Rede. Das ist also typisch für unsere Zeit. Da kann man dann alles Mögliche drunter verstehen, unter diesem Begriff Gott. Aber es geht uns um den Namen Jesus Christus. Um den, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, der leiblich auferstanden ist von den Toten, der aufgefahren ist in die himmlische Herrlichkeit und der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Um diesen Jesus der Heiligen Schrift geht es uns. Also wie stehst du zu Jesus? Wer das rechte Verhältnis zu Jesus Christus hat, der hat auch das rechte Verhältnis zu Gott. Wer Jesus nicht kennt, der kennt auch Gott nicht. Also es kommt alles darauf an, ob wir den Herrn Jesus Christus kennen, ob wir ihn kennengelernt haben, so wie er geoffenbart ist in der Heiligen Schrift. Das ist das Entscheidende. Johannes der Täufer macht hier einige erstaunliche Aussagen über Jesus Christus. Er spricht von der Göttlichkeit Jesu. Die Frage, wer Jesus eigentlich war oder ist, ist im Laufe der Geschichte immer wieder gestellt worden. Sie ist gerade auch in unseren Tagen hochaktuell, in der Auseinandersetzung mit den vielen Religionen, besonders mit den großen Religionen. In einem unwahrscheinlich rasanten Tempo haben sich die großen Weltreligionen in den letzten Jahren einander angenähert. Wir haben doch alle nur einen Gott, so lautet die Parole. Und von daher muss ganz neu die Frage beantwortet werden, ist Jesus ein Religionsstifter wie Buddha und Mohammed und andere, oder ist er mehr? Ist er ein Mensch gewesen wie alle anderen, ein fehlerhafter Mensch, ein Mensch, der sich irren konnte, ein sündiger Mensch wie wir auch, oder ist er Gott? Das ist die entscheidende Frage. Wir wissen, dass die liberalen Theologen keine Probleme damit haben, sich mit dem Islam zu verbinden. Das liegt daran, dass sie zwar auch von Jesus sprechen, wie ja im Islam auch von Jesus die Rede ist. Aber es ist nicht der Jesus der Bibel, Jesus in seiner Gottessohnschaft. Der Koran leugnet die Gottessohnschaft unseres Herrn Jesus Christus und seinen stellvertretenden Sühnetod. Nun, was sagt die Heilige Schrift über Jesus von Nazareth? Wie lautet das Zeugnis Johannes des Täufers? Er bezeugt zunächst einmal die sogenannte Präexistenz Jesu. Dieser ist es, so sagt er, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und genau das ist es, was der Prophet Micha einige Jahrhunderte vor der Geburt Jesu geweissagt hat. Ich lese einmal dazu, Micha Kapitel 5, Vers 1, sind bekannte Worte der Heiligen Schrift. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt also, der Messias, unser Herr Jesus Christus, war von Ewigkeit her existent. Wie Johannes Kapitel 1, Vers 1 sagt, dass dieses Wort, das dann Fleisch geworden ist, unser Herr Jesus Christus, von Ewigkeit beim Vater war. Dasselbe bezeugt der Herr Jesus Christus in einem Gespräch mit den Juden, Johannes Kapitel 8, die Verse 56 bis 58. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Bin ich, sagt er. Ehe Abraham wurde, bin ich. Es geht also um die Präexistenz unseres Herrn Jesus Christus. Er existierte also nicht erst hier in diesem Erdenleben, sondern von Ewigkeit her. Bevor diese Welt geschaffen wurde, bevor Gott diese Welt ins Leben gerufen hat, existierte unser Herr Jesus Christus von Ewigkeit her. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Darum geht es also hier zunächst einmal in dem Zeugnis des Johannes, des Täufers von unserem Herrn Jesus Christus. Er bezeugt die Präexistenz Jesu. Das zweite, Jesus ist der Sohn Gottes. So lesen wir hier in Vers 34, und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. In seinem Buch Der verkehrte Jesus stellt Klaus Berger vier unbiblische Ansichten über Jesus aus der Sicht der Theologie, der Literatur, der Journalistik und des New Age vor. Alle kommen zu dem Ergebnis, Jesus sei nicht der Sohn Gottes. Was sagt nun die Bibel dazu? Der Apostel Thomas redet Jesus mit den Worten an, mein Herr und mein Gott. In Jesus offenbarte sich das göttliche Leben. Er sagte von sich selbst, ich bin das Leben. Er sagte nicht, ich bring euch Leben, neues Leben, sondern er sagte, ich bin das Leben. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Er ist das ewige Leben. Er ist das göttliche Leben. Er ist Gott selbst, er ist der Sohn Gottes. Er bezeichnet sich als die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Jesus ist der Heilige. So heißt es in Lukas 1, 35. Daher wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Gottes Sohn genannt werden. Wir schauen uns das noch etwas genauer an. Lukas 1, Vers 35. Der gesamte Vers, der Engel antwortete und sprach zu ihr, nämlich zu Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Jesus ist der Heilige und er ist der Sohn Gottes. Petrus bekennt: Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und der Hebräerbrief bezeugt, dass Jesus heilig, frei vom Bösen, unbefleckt, von den Sündern geschieden ist. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Ihm gebührt göttliche Verehrung und anbeten sollen ihn alle Engel Gottes. Hebräer Kapitel 1, Vers 6. Der vergibt Sünden, was nur Gott selbst vermag. Damit ihr aber wisst, so sagt er zu den Juden, als er nun den Gelähmten heilen wollte, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Und an einigen Stellen bezeichnet sich der Herr Jesus selbst als Sohn Gottes. Als der hohe Priester ihn fragte: Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Da antwortet Jesus klar und deutlich mit den Worten: Ich bin's. Nathanael sagt: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Und hier das Zeugnis Johannes des Täufers, und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Der Heilige Geist also bezeugt mit klaren Worten, dass Jesus als Sohn Gottes, wahrer Gott, von Ewigkeit her ist. Und nun kommen wir zu einem der schönsten und bedeutungsvollsten Worte der Heiligen Schrift. Also es ging zunächst einmal um die Göttlichkeit Jesu, es ging um seine Präexistenz, es ging darum, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Heilige, der Sohn Gottes. Und nun bezeugt Johannes in Vers 29, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus, das Lamm Gottes. Ein wunderbares Zeugnis, das Johannes hier abgibt über unseren Herrn Jesus Christus. Wir leben ja in einer Zeit, in der unsere Sinne ganz besonders beansprucht werden, in der Advents- und Weihnachtszeit, durch all das, was wir so äußerlich vor Augen haben oder was man riechen kann, was man hier und da hören kann, wenn überhaupt noch, an Weihnachtsliedern. Und da will der Heilige Geist unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was von entscheidender ewiger Bedeutung für uns ist. Siehe, so heißt es hier, siehe, schau dir genau an, wer dieser Jesus ist. Wenn es in der Bibel heißt, siehe, dann handelt es sich immer wieder um etwas ganz Besonderes. So lesen wir in der Offenbarung des Johannes: Siehe, die Hütte Gottes, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Gott selbst wohnt unter seinen Menschenkindern, unter seinen Erlösten. Oder Psalm 133, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Auch etwas ganz Besonderes. Also immer dann, wenn es heißt, siehe, müssen wir aufmerken, müssen wir genau hinschauen, nicht nur einen flüchtigen Blick darauf werfen, sondern uns intensiv damit beschäftigen. Siehe, dein König kommt zu dir. Eine wunderbare Adventsbotschaft. Also beschäftige dich damit, lass alles andere mal beiseite und konzentriere dich auf das, was Gottes Wort über den Herrn Jesus Christus zu sagen hat. Darauf kommt es an. Und wir wollen nicht ständig jammern und nicht ständig darüber klagen, dass wir gerade in der Advents- und Weihnachtszeit so sehr beschäftigt sind mit allen möglichen Dingen, mit Vorbereitungen. Sicher, diese Vorbereitungen müssen getroffen werden, Dinge müssen gemacht werden, das ist klar, aber wir dürfen das Entscheidende nicht aus den Augen verlieren, und das ist Gottes Wort. Gott will mit uns reden in dieser Zeit, und das können wir nur, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen, stille zu sein und die Bibel aufzuschlagen und Gott reden zu lassen. Und die beste Zeit ist meines Ermessens nach immer noch der frühe Morgen. Das ist die beste Zeit, da sind wir am frischesten. Da sind wir noch aufnahmefähig. Da haben uns die Dinge des Alltags noch nicht eingeholt, sondern da sind wir frei zu hören, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat. Da dürfen wir eine Begegnung haben mit unserem Herrn Jesus Christus in seinem Wort. Wenn das nicht geschieht, dann weiß ich nicht, wie wir durchkommen sollen, glaubensmäßig durch diese schwere, von Irrtümern geprägte Zeit. Ich weiß das nicht, wie wir da durchkommen wollen. Und woher wir die Kraft nehmen sollen für ein Leben, das Gott verherrlicht. Die Kraft wächst aus der Stille, so sagte Ole Halsby. Ein guter Freund übrigens von Pastor Wilhelm Busch. Die Kraft erwächst aus der Stille. Und sagen wir es so, aus dem stillen Umgang mit Gottes Wort. Das sollte uns immer wieder ein großes Anliegen sein. Also weg von allem Möglichen, was unsere Aufmerksamkeit fesseln will, und einmal stille werden und sagen, Herr, jetzt will ich dich ganz neu suchen. Es geht mir um dich und um dich allein. Also, siehe, schau auf ihn, auf nichts anderes. Schau auf Jesus. Er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Hier steht übrigens das Wort Sünde in der Einzahl. Das ist von allergrößter Bedeutung. Hier geht es um die Ursünde. Hier geht es um die Sünde Adams. Und weil Gott in Jesus Christus die Sünde Adams getragen hat, hat er alle Sünden der gesamten Welt auf sich genommen. Das ist ganz wichtig. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, sodass jeder sich hier eingliedern darf, jeder darf kommen, ohne Ausnahme. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes der Täufer stammte aus priesterlichem Geschlecht. Sein Vater Zacharias hat ihm von klein auf die Bedeutung der Opfer erklärt, davon können wir ausgehen, die im Tempel dargebracht wurden. Auf die Frage des kleinen Johannes, stellen wir uns das einmal so vor, ganz praktisch, auf die Frage des kleinen Johannes, warum denn die Tiere sterben mussten, wird Zacharias ihm geantwortet haben, weil wir Sünder sind, Johannes. Ohne Blutvergießen aber geschieht keine Vergebung. Er wird ihm die wunderbare Wahrheit der Stellvertretung dargelegt haben. Diese Tiere sterben stellvertretend für den Sünder, sodass der Sünder Vergebung und Befreiung vom Zorn Gottes haben darf. Heute Morgen noch las ich dieses bekannte Wort aus dem 3. Kapitel im Johannesevangelium. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, und unter Gehorchen ist an dieser Stelle zu verstehen, glaubt. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das heißt also, dass über jedem Menschen, der nicht erlöst ist, noch der Zorn Gottes steht. Die Androhung des Zornes Gottes. Und Jonathan Edwards, dieser bekannte Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert, hat eine Predigt gehalten über den Sünder in den Händen Gottes. Und er hat darin gesagt, das Einzige, was den unerlösten Menschen davon abhält, sofort, augenblicklich, in die ewige Verdammnis zu fahren, ist die Barmherzigkeit Gottes. Dass Gott noch seinen Zorn zurückhält. Und das tut er, damit Menschen zur Buße kommen. Damit Menschen ihre Sünde erkennen, sich darunter beugen und zum Glauben an ihren Erlöser kommen. Es geht also um die Befreiung vom Zorn Gottes, um die Vergebung der Sünden. Er wird auch nicht verschwiegen haben, dass diese Tieropfer lediglich vorläufigen Charakter hatten, weshalb sie ja auch ständig wiederholt werden mussten. Sie waren unzulänglich und konnten das Gewissen des Menschen nicht zur Ruhe bringen, wie wir dann später im Hebräerbrief lesen. Ein jeglicher Priester ist eingesetzt, dass er alle Tage Gottesdienst pflege und oftmals einerlei Opfer bringe, welche niemals können Sünden wegnehmen. Es waren also nicht die Tieropfer, die die Sünden wegnahmen, sondern es war der Herr Jesus Christus als das Lamm Gottes. Die Tieropfer waren lediglich eine Vorschattung auf den Messias, auf sein Leiden und Sterben am Kreuz. Das wird Zacharias der Priester seinem Sohn beigebracht haben. Das ist übrigens auch ein guter Hinweis für uns, dass wir unsere Kinder unterweisen. Das Entscheidende geschieht da auch immer wieder in der Familie, ihr Lieben. Im Gespräch mit den Kindern, im alltäglichen Leben ergeben sich immer wieder Möglichkeiten und Gelegenheiten auf die Fragen, die Kinder bewegen. Und Kinder haben manchmal sehr tiefe Fragen. Im Blick auf göttliche Dinge, im Blick auf geistliche Dinge. Da ergeben sich dann immer wieder Gelegenheiten, mit ihnen darüber zu sprechen und ihnen Antworten zu geben von der Heiligen Schrift her. Das ist die Aufgabe ganz besonders auch der Väter, aber auch der Mütter. Die Mütter spielen eine entscheidende Rolle an dieser Stelle. Eine ganz entscheidende Rolle in der Erziehung der Kinder. Gerade auch was das Geistliche angeht. Aber der Vater ist das Haupt der Familie und trägt hier die Verantwortung. Also Unterweisung der Kinder zu Hause, natürlich auch in der Gemeinde, aber eben auch zu Hause. Das ist ganz entscheidend wichtig. So wird es in dem Hause des Zacharias zugegangen sein und Johannes wird seine Ohren gespitzt haben. Er wollte kein einziges Wort verlieren von dem, was der Vater ihm da mitteilte. Was die Sünde also wegnahm, war die Verheißung Gottes in der Erfüllung unseres Herrn Jesus Christus und nicht das Tieropfer an sich. Wie gespannt mag Johannes immer wieder der Unterweisung seines Vaters zugehört haben, der ihn darauf hingewiesen hat, dass nur durch das Kommen des Messias die Vergebung der Sünden garantiert war. Und das ist es gewesen, wofür das Volk Israel die ganzen Jahrhunderte blind war. Da haben sie jahrhundertelang die Unterweisung in ihrem kultischen Leben gehabt, besonders im Opferkult. Jahrhundertelang. Und als der Herr Jesus Christus dann kam, als das Lamm Gottes, um für ihre Sünden am Kreuz für sie zu sterben und ihre Sünden hinwegzunehmen, da erkannten sie ihn nicht, da lehnten sie ihn ab. Hinweg mit diesem. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir brauchen einen anderen Messias. Einen, der uns von den Römern befreit. Einen, der uns Brot gibt, dass wir den Kühlschrank voll haben. So einen Messias brauchen wir. Wir brauchen keinen Messias, der unsere Sünden vergibt. Wir sind keine Sünder. Und der Herr Jesus sagt zu ihnen, besonders zur Obrigkeit der Juden, so ihr sprecht, ihr seid sehend, so bleibt eure Blindheit. Wenn ihr blind wäret, wenn ihr zugeben würdet, dass ihr blind seid, dann könnte euch geholfen sein und geholfen werden. Aber so ihr nun sagt, ihr seid sehend, bleibt eure Blindheit. Das heißt also, der Mensch, der sich selbst betrügt, der meint, er stünde recht vor Gott, obwohl es gar nicht der Fall ist, dem kann kaum noch geholfen werden. Und so war es bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie blieben in ihrer Verblendung. Sie blieben in der Verstockung ihres Herzens. Also Vergebung der Sünden, das ist das Entscheidende. Darum geht es im Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt. Und nun sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und erfüllt vom Heiligen Geist, ruft er aus, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist der, von dem bereits Jesaja in Kapitel 53 gesprochen hat. Das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Er ist es, der nicht lange nach diesen Worten das eine große Opfer für unsere Sünde am Kreuz auf Golgatha gebracht hat. Zu der Zeit, als im Tempel die vielen Passahlämmer geschlachtet wurden, rief unser Herr Jesus Christus am Kreuz aus, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Deine und meine Erlösung ist vollbracht, ein für allemal. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dem können wir nichts hinzufügen und dem brauchen wir auch nichts hinzuzufügen. Nun dürfen wir es ergreifen im Glauben. Da trug er deine und meine Sünde als das Lamm Gottes hinweg. Und da hat er dich und mich durch sein Blut mit Gott versöhnt. Das war das Zeugnis Johannes des Täufers. Das war auch später das Zeugnis der Apostel. Paulus erinnert die Galater daran, dass er damals zu ihnen kam mit dieser Botschaft, mit der Botschaft vom Gekreuzigten. Er kam zu ihnen und malte ihnen Christus, den Gekreuzigten, vor Augen. Und sie kamen zum Glauben an ihn und empfingen Vergebung ihrer Sünden und Gewissheit des ewigen Lebens. Das war das Zeugnis der Apostel, Jesus Christus als der Gekreuzigte. Das war das Zeugnis des Heiligen Geistes die ganzen Jahrhunderte hindurch in der Kirchengeschichte bis zum heutigen Tage und auch bis zum heutigen Vormittag. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben, dass wir in dieser Tradition stehen dürfen? Dass wir genau das heute Morgen hier bezeugen dürfen, dass wir es hören dürfen, dass wir es glauben dürfen, was die Apostel damals bezeugt haben, was die erste Gemeinde geglaubt hat, dass wir in dieser langen Tradition stehen dürfen, all derer, die im Laufe der Kirchengeschichte das fassen konnten im Glauben, dass der Herr Jesus das Lamm Gottes war, das auch für ihre Sünden am Kreuz gestorben war und gestorben ist. Ich finde das so ermutigend für uns. Da sind wir auf dem richtigen Weg, ja? Wenn wir diese Linie sehen in der Heiligen Schrift und in der Kirchengeschichte, ganz egal, welche Unterschiede es sonst noch gegeben hat, völlig egal, in welchen Gruppierungen man sich gefunden hat und getroffen hat und versammelt hat und seinen Weg gegangen ist, das ist die eine entscheidende Linie der Heiligen Schrift. Der Gekreuzigte. Alles schaut auf ihn ganz allein. Nur auf diese Weise sind Menschen gerettet worden. Das ist wichtig, ihr Lieben. Nur auf diese Art und Weise, dass der Gekreuzigte Christus gepredigt worden ist. Nicht durch irgendetwas, sondern durch diese Botschaft, durch dieses Wort, sind Menschen errettet worden. Das sollte uns insofern ganz besonders wichtig sein, gerade in unserer Zeit, als man ja alles Mögliche versucht, um Menschen irgendwie in die Gemeinde hineinzubekommen. Ja? Menschen für Jesus gewinnen, da fragt man sich manchmal, für welchen Jesus denn? Wirklich für den Jesus der Heiligen Schrift? Wenn wir Menschen für diesen Jesus gewinnen wollen, dann geht das nur durch die Verkündigung der Kreuzesbotschaft. Es geht nicht anders. Und nicht durch irgendetwas anders, durch Musik oder dergleichen, Theater für Christus oder so. Ja? Wir haben genug Theater in der Gemeinde. Sondern es geht um diese Botschaft von der Gnade Gottes in Christus, von dem, was Christus an unserer Stelle vollbracht hat. Es geht auch nicht in erster Linie um das, was du und ich in der Nachfolge Jesu zu tun haben. Sondern es geht in erster Linie um das, was Gott in Christus getan hat, ein für alle Mal. Und das gilt für dich und auch für mich, wenn wir es nur von Herzen erfassen im Glauben. Spurgeon schreibt dazu, dieser bekannte Verkündiger des Evangeliums, Jesus ist der große Magnet. Wir wollen uns nach keinem anderen umschauen. Musik wird ebenso wenig zu Jesus ziehen wie Beredsamkeit, Logik, Ausstattung oder laute Reklame. Lasst euch nicht durch die Werbetricks der Gegenwart verführen. Jesus selber muss die Menschen zu sich ziehen und er kann das in jedem Falle tun. Und er tut es durch die Verkündigung der Botschaft vom Kreuz. Niemand unter uns kann zur Gewissheit der Vergebung seiner Sünden gelangen, wenn er nicht Jesus als das Lamm Gottes, das seine Sünden getragen hat, im Glauben gesehen hat. Darum siehe, schau hin, beschäftige dich mit ihm. Denk immer wieder darüber nach, was dort am Kreuz für dich geschehen ist. Für dich ganz persönlich. Nicht nur für die Welt insgesamt, sondern für dich ganz persönlich. Kannst du das fassen, dass Gott sich danach sehnt, mit dir ganz persönlich enge Gemeinschaft zu haben? Nach dir hat er verlangen. Unsere Glaubensväter haben diese Worte, die der Herr Jesus am Kreuz gesprochen hat, mich dürstet, immer wieder so gedeutet, mich dürstet nach deiner Seele. Und ich sage es einmal so, mich dürstet danach, sagt der Herr Jesus, mit dir, der du ein solcher Sünder bist und nichts anderes verdient hast, als den Zorn Gottes Gemeinschaft zu haben. Enge Gemeinschaft der Liebe. Er hat Verlangen danach. Lesen das auch im Hohen Lied, das ja doch immer wieder hinweist auf den Herrn Jesus und die Gemeinde Jesu. Dass davon die Rede ist, dass der Freund ein Verlangen danach hat, mit der Braut Gemeinschaft zu haben. Und so sehnt sich der Herr Jesus danach, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben. Aber wir merken vielleicht an dieser Stelle, Glauben ist keine Kleinigkeit, ihr Lieben. Das kann man nicht einfach so in die Tasche stecken. Da fragen wir uns, kann das denn sein, dass der Herr mich so liebt und dass Gott mich ganz persönlich, so liebt, dass er seinen einzig geliebten Sohn für mich in den Tod gegeben hat, um mit mir Gemeinschaft haben zu können, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der mich in keinster Weise nötig hat, der sich selbst genügt in seiner Dreieinigkeit, dass dieser Gott Verlangen danach hat, mit mir Gemeinschaft zu haben, ja, dass er ohne mich gar nicht auskommen, man wagt es gar nicht zu sagen, auskommen kann, weil er es so in seinem Herzen beschlossen hat. Das ist etwas ganz Großes. Und da merken wir, es ist nicht so einfach, das im Glauben zu erfassen. Da bedarf es des Heiligen Geistes, dass wir es ergreifen können. Jawohl, Herr. Und jetzt will ich es so glauben, durch deine Gnade gewirkt, durch deinen Heiligen Geist gewirkt, was die Schrift mir bezeugt. Wir haben eine herrliche Botschaft. Wir haben einen herrlichen Herrn. Und nur so in dieser Erkenntnis seiner Person und dessen, was er für uns ist und getan hat, nur so sind wir vorbereitet auf den großen Tag seines Advents, seiner Ankunft. So haben wir Anteil an der Gabe des Heiligen Geistes, durch die wir das ewige Leben haben. Sag mal, kennst du so den Herrn Jesus Christus? So, wie er geoffenbart ist in der Heiligen Schrift. Kennst du ihn so? Hast du ihn so kennengelernt? Bist du durch die enge Pforte gegangen? Der Sündenerkenntnis und der Gnadenerkenntnis. Dass du einmal zu Gott gesagt hast, da ist nichts Gutes in mir. Nichts Gutes an mir, was ich vorzubringen hätte, um vor dir, dem heiligen Gott, bestehen zu können. Ich habe nichts, aber auch gar nichts zu bringen. Das nennt die Bibel geistliche Armut. Bist du einmal an diesem Punkt angelangt? Oder denkst du immer noch, ja gut, da gibt es bestimmte Dinge in meinem Leben, die waren nicht in Ordnung, aber ansonsten bin ich doch ein ganz lieber und braver und angenehmer Kerl. Ich habe doch auch meine guten Seiten. Nun, es gibt Menschen, die sind von Natur aus, was ihren Charakter angeht, vorbildlich, durchaus, aber vor Gott kann das nicht bestehen. Gottes Urteil über den Menschen ist ein total vernichtendes Urteil und das lesen wir am Kreuz ab, wo der Herr Jesus Christus für den ganzen Sünder, für den schlechten Sünder und für den guten Sünder, für den Pharisäer, sein Leben gelassen hat. Er wurde an unserer Stelle dort gerichtet. Das zeigt also, dass wir so, wie wir sind, von Natur aus vor Gott nicht bestehen können. Hast du einmal so vor Gott gestanden und dich gefragt, gibt es für mich überhaupt noch Rettung, Heil? Nimmt Gott mich an? Und bist du dann gekommen aufgrund der Zusage, aufgrund dieser Zusage oder einer anderen Zusage in der Heiligen Schrift, wer zu mir kommt, wer auch immer, was er auch immer getan hat, wie er auch immer ist, abgrundtief verdorben, von Natur aus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den nehme ich an. Hast du so den Herrn Jesus Christus kennengelernt? Und wenn du ihn so kennengelernt hast, möchtest du ihn nicht noch besser kennenlernen? Möchtest du nicht noch tiefer eindringen in die Gemeinschaft mit ihm? Petrus sagt am Ende seines Briefes, 2. Petrus Kapitel 3, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus und unseres Heilandes. Wachset in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, lerne ihn besser kennen. Lerne ihn klarer erkennen. Tiefer erkennen. Und zwar so, wie ihn die Schrift bezeugt. Nicht anders, ihr Lieben. Alles andere ist ein anderer Jesus. Lass mich das auch nochmal zum Abschluss kurz anfügen. Einer, der mitleidend ist in der sogenannten charismatischen Bewegung, hat einmal den Ausspruch getan, man konnte das nachlesen, dass ihm das Bibellesen nicht viel bringen würde. Dass er kaum etwas davon hätte, wenn er dann eine Bibel aufschlüge und lesen würde, er hätte kaum etwas davon. Wenn überhaupt. Da fragt man sich, von welchem Jesus spricht er denn nun eigentlich? Was ist das für ein Jesus? Ist das der Jesus der Heiligen Schrift, der gesagt hat, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen? Ist das der Jesus oder ist das vielleicht ein anderer Jesus? Es ist ein anderer Jesus. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder hinweisen auf das Zeugnis der Heiligen Schrift. Hier finden wir den Herrn Jesus Christus in seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Amen.